NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
14. Dezember 1989. Der Todestag des sowjetischen Physikers und Menschenrechtlers Andrei Sacharow.
Die Transistorenempfänger sind eingeschaltet. Wir hören Fanfarenstöße.
10. Dezember 1975.
Man bittet Frau Bonner Sacharowa, die ihren Mann bei der Zeremonie vertritt, ihren Platz zur Verleihung des Friedensnobelpreises einzunehmen. Es spricht die Vorsitzende des Nobelpreiskomitees. Sie verkündet die Entscheidung, den Friedensnobelpreis für 1975 an Andrei Sacharow zu verleihen.
Andrei Sacharow zeichnet in seiner Autobiografie die Ereignisse nach. Der Friedensnobelpreis wird ihm verliehen und er kann nicht dabei sein.
Das Spannende ist, dass er in seinen Erinnerungen sehr sachlich, sehr nüchtern, sehr trocken schreibt.
Maria Birger, Historikerin für osteuropäische Geschichte.
Über ihn wird aber sehr oft sehr emotional geschrieben. Und das ist, dass er ein sehr warmherziger Mensch war, dass er ein sehr zurückhaltender Mensch war, ein sehr ruhiger, ob in der Wissenschaft oder auch dann später im Bereich der Menschenrechte.
Der Friedensnobelpreis. Sacharow wartet in Moskau. Die sowjetische Abteilung für Visa und Registrierung hatte nach langem Hin und Her seinen Antrag, nach Norwegen zu reisen, abgelehnt. Offizielle Begründung: Geheimnisträger. So sitzt er mit Freunden vor dem Radio. Vielleicht ist es ein selbstgebautes Gerät. Sein Vater hatte ihm einmal gezeigt, wie man es konstruiert. Sacharow hört Luisa Bonner, seine Frau.
Auf den Inhalt ihrer Worte achte ich erst später. Zuerst nehme ich nur den Klang ihrer Stimme wahr. Eine tiefe Stimme, die einen Moment lang vor Aufregung bebt.
Er liebt sie sehr. Luisa ist seine zweite Frau, Mitstreiterin im Kampf um Freiheit und Frieden. An diesem Abend der Preisverleihung werden sie noch telefonieren. Aber nicht wegen der Ereignisse in Oslo, sondern weil einem Freund und Dissidenten der Prozess gemacht wird. Luisa soll die ausländische Presse informieren und damit internationalen Protest in Gang setzen. Alltagsszenen einer Ehe, deren größte Sehnsucht der Weltfrieden ist.
Ich wurde am 21. Mai 1921 in einem Entbindungsheim unweit des Novodevichy-Klosters in Moskau geboren. Die ersten anderthalb Jahre wohnten wir in der Merslekow-Gasse im Kellergeschoss. Mein Vater trug mich spazieren, weil wir keinen Kinderwagen hatten. Ich war ein kluger Junge und schlief gleich ein, kaum dass ich aus dem feuchten Keller in die Kälte herauskam.
Andrei ist ein sehr kluger Junge. Seine Großmutter zeigt ihm die wunderbare Welt der Bücher und er bringt sich selbst das Lesen bei, mit 4 Jahren. Sein Vater führt ihn in die Welt der Mathematik und Physik ein. Er ist Lehrer. Sein Onkel sorgt dafür, dass er viele Jahre zu Hause unterrichtet wird, bevor er an der Oberschule seine Prüfung ablegt.
Die 10. Klasse schloss ich als Adlitschnik, also mit Auszeichnung, ab.
Er beginnt in Moskau Physik zu studieren. Zwischendurch meldet er sich 1939 freiwillig zur Roten Armee. Er ist Patriot. Danach studiert er weiter an der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften, wo er 1947 in Kernphysik promoviert.
Er war ein Querdenker.
Michael Scharf, Wissenschaftshistoriker.
Er hatte eine bei Wissenschaftlern eigentlich seltene Doppelbegabung. Er war nämlich nicht nur theoretischer Physiker, sondern auch noch genialer Erfinder und Konstrukteur. Und ich denke, man kann sagen, dass sich in ihm nicht nur wissenschaftliches Genie, sondern auch politisches Engagement und vor allen Dingen moralische Integrität vereinen, wie ich es eigentlich sonst nur von Albert Einstein oder Niels Bohr kenne, also im 20. Jahrhundert.
Als genialer Erfinder und Konstrukteur ist er für die Sowjetunion Gold wert. 20 Jahre lang arbeitet er am sowjetischen Kernwaffenprogramm mit.
Und dann war 1954 der große Durchbruch, Sacharows sogenannte dritte Idee, dass man also so eine zweistufige Bombe baut. Man nimmt also so eine Atombombe.
Für Nichtphysiker kaum nachvollziehbar, wie diese dritte Idee Sacharows genau funktioniert. Ihr Ergebnis ist für die Sowjetunion fulminant. Eine Wasserstoffbombe mit ungeahnt großer Wirkung. Sacharow begleitet die Tests.
Wir fuhren an den durch die Explosion zerstörten Versuchsgebäuden vorbei. Plötzlich bremste der Wagen scharf, neben einem Adler mit versenkten Flügeln, der aufzufliegen versuchte, doch er schaffte es nicht. Seine Augen waren getrübt, möglicherweise war er blind. Wie mir erzählt wurde, kommen bei jedem Versuch Tausende von Vögeln ums Leben. Sie fliegen beim Explosionsblitz auf, fallen dann jedoch versenkt und erblindet zu Boden.
Der Adler. Dabei wird es nicht bleiben. Bei weiteren Versuchen kommen Menschen ums Leben. Sacharow macht das schwer zu schaffen. Es ist nicht nur die ungeheure Sprengkraft, die ihn aufwühlt, sondern auch das unsichtbare Tötungspotenzial, die Strahlung. Er bringt sich selbst genug über die Genetik bei, um ausrechnen zu können, wie viele Menschen weltweit an Krebs oder Mutationen durch Kernwaffentests erkranken oder sterben werden. Und er erhebt seine Stimme. Regierungschef Nikita Chruschtschow zeigt sich zunächst verständnisvoll. Es passt gerade gut in seine Politik, sich mit den USA auf ein Verbot von Kernwaffentests zu einigen. Aber
Chruschtschow schwankte in seiner Politik. Im Prinzip war Chruschtschow zunächst einverstanden, ruderte dann aber zurück und wollte auch nicht, dass Wissenschaftler ihm in die Politik hineinreden. Und es gab weitere Atomtests, die Sacharow also völlig irritierten und letztlich fast zur Verzweiflung brachten. Das war dann Anfang der 60er Jahre, weil er gesagt hat, naja, das ist meine Erfindung und ich kann das alles mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren.
Einst war er angetreten, als Patriot seiner Heimat wissenschaftlich zu dienen, indem er Bomben entwickelte, die für ein militärisches Gleichgewicht mit den USA sorgen sollten. Aber nun sah er, wie viele unschuldige Opfer es gab, wenn das Wettrüsten mit seinen Atomtests weitergehen würde.
Die Menschheit hat einen kritischen Moment in ihrer Geschichte erreicht, in dem die Gefahren der atomaren Vernichtung, der ökologischen Selbstvergiftung, des Hungers über ihr schweben. Diese Gefahren werden durch die Gegnerschaft des sozialistischen und des kapitalistischen Lagers um ein Vielfaches verstärkt. So verfocht ich die Konvergenz, die Annäherung, die Teilung der Welt zu überwinden.
1968 veröffentlicht er diese Gedanken in einem Essay, das weltweit publiziert wird. Gedanken über Fortschritt, friedliche Koexistenz und geistige Freiheit, so der Titel. Danach wird er, wie er schreibt, von seinem Arbeitsplatz der geheimen Kernwaffenforschung entfernt, was ihn trifft. Zu diesem Zeitpunkt war er längst Mitglied der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften, angesehen für seine Leistungen, die nicht nur auf dem Kernforschungsgebiet exorbitant waren.
1967, das ist eine ganz wichtige Arbeit gewesen. Und zwar hat er sich überlegt, warum gibt es eigentlich im Weltall mehr Materie als Antimaterie oder eigentlich nur Materie. Da hat er also eine fundamentale Arbeit verfasst. Und dann viele weitere Arbeiten zur Feldtheorie, zur Elementarteilchenphysik, zur Kosmologie.
Für all das und noch mehr wird ihm der Titel Held der sozialistischen Arbeit verliehen und der Stalinpreis, die höchste zivile Auszeichnung der Sowjetunion.
Ich denke, wenn der seine kreativsten Jahre, also von 1948 bis 1968, da hat er ja unter strengster Geheimhaltung gearbeitet, wenn er die im normalen Wissenschaftsbetrieb hätte durchführen können, dann kann ich mir vorstellen, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ein Anwärter für den Physik-Nobelpreis gewesen wäre.
Sacharow arbeitet immer, entweder in der Forschung oder als Mahner. Das zehrt an ihm. Allein der Streit um das Thema Genetik, ein aufreibendes Unterfangen. Gestandene sowjetische Wissenschaftler bestreiten die Erkenntnisse, dass Strahlung zu genetischen Veränderungen führen kann. Ganz im Sinne der Regierung. Sacharow hält dagegen, hält Reden, hält es nicht für möglich, dass man versucht, ihn als Lügner darzustellen. Den weltweit beachteten Essay über politische Annäherung schreibt er meist nach Feierabend und sitzt oft bis Mitternacht am Schreibtisch. Klava, seine erste Frau, sieht es nicht gern.
Klava verstand die Bedeutung dieser Arbeit und ihre möglichen Folgen für die Familie. Ihre Haltung war zwiespältig. Sie ließ mir aber volle Handlungsfreiheit. Damals verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand zusehends.
Klava wird an Krebs sterben. Zu seinen Kindern wird der Kontakt später kein besonders guter sein. Sacharows Passion steht über dem Familienleben. Immer häufiger erfährt er von Wissenschaftlern, die ohne ersichtlichen Grund verurteilt werden, in Arbeitslager kommen oder in psychiatrischen Anstalten weggesperrt werden. Er setzt sich ein, trifft sich mit anderen Dissidenten, um Demonstrationen zu organisieren, Eingaben oder Schreiben ans Ausland zu verfassen. Dabei lernt er Jelena Bona kennen, die er Luisia nennen wird.
Bei einem dieser Besuche saß eine schöne, sehr sachlich wirkende, ernsthafte und energische Frau bei Valeri. Als sie gegangen war, sagte er mit einigem Stolz, das war Jelena Georgievna Bonar. Sie hat fast ihr ganzes Leben lang mit Gefangenen zu tun gehabt und hilft vielen. Die erste Begegnung mit Lucia war ein Ereignis für mich. und ich erinnere mich an alle Einzelheiten.
Er wird diese selbstbewusste Frau aus einer jüdischen intellektuellen Familie heiraten und sie werden ein eingeschworenes Team im Kampf für politische Häftlinge, ganz zum Ärger der Regierung.
Manche sagen, Bonner, also seine zweite Frau, hätte ihn doch so sehr auch in diese Richtung gezogen. Dieses Bild entstand vor allen Dingen durch die sowjetische Propaganda, die stark antisemitisch war. Und man wollte einfach nicht glauben, dass der ursprünglich doch sehr patriotisch und apolitisch eingestellte Sacharow da plötzlich eine 180-Grad-Kehrtwende gemacht hat und in Hungerstreik trat, zum Beispiel 1974, als Nixon zu Staatsbesuch in die UdSSR kam, um auf die politischen Gefangenen aufmerksam zu machen.
Er versorgt Journalisten in den USA, aber auch in Deutschland mit Informationen über die Zustände in der UdSSR. Damit missachtet er strikte Verbote. Kein Kontakt zu Ausländern ohne Genehmigung.
Er hatte tatsächlich einen sehr radikalen Weg gewählt und das muss man jetzt auch im Vergleich zu anderen Dissidenten sehen. Also viele waren nicht bereit, so viel zu opfern wie Sacharow. Deshalb waren sie jetzt nicht feiger, aber sie haben sich ihr Leben nicht anders strukturieren können. Er hatte mit Bonner tatsächlich jemanden an seiner Seite, die ihn da absolut unterstützte und auch über ein Netzwerk verfügte. Also er machte keine halben Sachen. Es war so eine komplette, eine sich steigernde Provokation aus Sicht der sowjetischen Regierung.
1979 Protestaufruf gegen den Einmarsch der UdSSR in Afghanistan. 1980 Protestbrief an das Olympische Komitee. Die Spiele dürften wegen dieser militärischen Intervention nicht in Moskau ausgetragen werden. Das Maß ist voll. Am 22. Januar 1980 ist Sacharow auf dem Weg zur Akademie, um ein Seminar abzuhalten. Sein Wagen wird von einer fingierten Verkehrskontrolle gestoppt und zur Staatsanwaltschaft umdirigiert. Der Anfang der Verbannung nach Gorki, in die für Ausländer verbotene Stadt.
Man muss sich vorstellen, dass er jetzt also komplett isoliert war. Man wollte tatsächlich vermeiden, dass er sich noch weiter mit Journalisten trifft. Man war weiterhin interessiert daran, dass er wissenschaftlich arbeitet. Also in regelmäßigen Abständen kamen Mitarbeiter, die ihm dann Unterlagen brachten, die er dann bearbeiten durfte. Meistens kamen sie zu zweit. Der eine musste ein Auge auf den anderen haben, damit keiner vielleicht irgendwas reinschmuggelte und zu privat oder zu sehr sein Mitleid bekundete und so weiter.
Er protestiert viele Male gegen dieses Martyrium, wie er es nennt. Aber es braucht erst die politische Wende und Michail Gorbatschow, um nach Moskau zurückzukehren. Keine Heldentat von Gorbatschow, sagt die Historikerin Maria Birger.
Es ist ganz interessant zu sehen, Michail Gorbatschow, er war sehr vorsichtig und so jemanden wie Sacharow ließ er auch nicht sofort in die Freiheit. Oder er lockerte noch nicht mal seine Haftbedingungen, keineswegs. Er wartete ein wenig ab, etablierte sich ein wenig. Sacharow schrieb ihm einen Brief 1986, dass er in Gorki festgehalten wird und seine Frau zu diesem Zeitpunkt auch. Darauf reagierte Gorbatschow dann. Am 23. Dezember 1987 durfte er dann wieder Moskau betreten.
Gezeichnet von Krankheit und trotzdem weiter kämpferisch. In den letzten Jahren seines Lebens wird er kaum noch wissenschaftlich arbeiten. Gorbatschows neue Politik von Glasnost und Perestroika, von Offenheit und Umgestaltung, begleitet er kritisch. Er gründet die Bürgerrechtsbewegung Memorial und nimmt als Parlamentsabgeordneter an den Beratungen einer neuen Verfassung teil. Als 1989 das chinesische Militär ein Blutvergießen unter Regierungskritikern anrichtet, fordert er, den sowjetischen Botschafter dort abzuziehen. Unermüdlich setzt er sich weltweit für Meinungsfreiheit ein. Die letzten Worte seiner Autobiografie gelten Luisia.
Sie ist im Grund der einzige Mensch, zu dem ich eine immer zuverlässige innere Beziehung spüre. Sie ist auch mein intellektueller Motor. Wir sind zusammen. Das gibt dem Leben einen Sinn.
Wenige Monate, nachdem Sacharow dies geschrieben hat, stirbt er an einem Herzinfarkt. Die radikalen Veränderungen und den Zerfall der Sowjetunion erlebt er nicht mehr. 4 Preise, die in den USA, in Norwegen, in Russland und von der EU vergeben werden, erinnern bis heute an seine wissenschaftliche Brillanz und seine politischen Leistungen.
Im Zeitzeichen erinnerte Irene Goyer an Andrei Sacharow, der am 14. Dezember 1989 gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info.